Ganz herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Marktkompakt-Podcast Nummer 116 von Donner und Reuschel. Mein Name ist Carsten Mumm und ich bin Chefvolkswirt bei der Privatbank. Ja, wie auch immer haben wir uns heute eine These formuliert, über die wir gleich sprechen wollen. Diesmal kurz und bündig. Meine These lautet, ohne Aktien wird schwer. Wenn Sie sich vielleicht ein bisschen wundern jetzt über die Formulierung, darüber sprechen wir gleich. Und wir werden hier Licht ins Dunkel bringen. Ich freue mich sehr, dass ich heute einen sehr, sehr bekannten Podcaster unter anderem zu Gast habe. Mein Gast heute ist Noah Leidinger. Noah Leidinger, entschuldigen Sie bitte. Und ich freue mich sehr, dass du da bist, Noah. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung. Bin schon sehr gespannt.
Ja, Noah, ich stelle dich ganz kurz vor, obwohl viele in Deutschland dich kennen, insbesondere junge Leute kennen dich sehr, sehr gut, kennen aber vielleicht gar nicht so sehr deinen Hintergrund. Du bist 24 Jahre alt, in Österreich geboren. Man kennt dich vor allen Dingen als Host, als Podcaster und dein Podcast heißt nicht zufälligerweise Ohne Aktien wird schwer. Da sprechen wir gleich nochmal kurz drüber. Ein gleichnamiges Buch hast du geschrieben. Du bist seit 2021 Redakteur bei der OMR. Da sprechen wir auch gleich nochmal drüber. Seit 2023 Geschäftsführer bei OMRX. Unter anderem bist du auch Investor, Finanzjournalist, Analyst. Und du bist aufgenommen worden in die Forbes 30 Under 30 List. Das finde ich schon mal ganz bemerkenswert für einen 24-Jährigen, was ich jetzt gerade alles aufgezählt habe. Und über einige Aspekte werden wir gerade nochmal sprechen. Noah, vielleicht ganz am Anfang, erklär uns doch bitte mal die Forbes 30 Under 30 List. Was hat es damit auf sich?
Es ist so eine Liste vom Forbes-Magazin aus den USA. Ich weiß gar nicht, wann sie entstanden ist, aber im Grunde suchen sie immer so 30 Menschen unter 30, oder es waren früher mal 30 Menschen unter 30, mittlerweile sind es oft ein bisschen mehr, gibt so verschiedene Kategorien auch, die halt schon in jungen Jahren mit unter 30 irgendwas Unternehmerisches gemacht haben. Ehrlicherweise sind da auch viele Leute drauf, die schon deutlich mehr erreicht haben, als ich jetzt erreicht habe. Bei mir hat dann im Zweifel noch das Alter geholfen, dass ich halt noch ein bisschen jünger war. Und wenn man jünger schon ein bisschen was erreicht, dann kommt man nochmal leichter drauf. Und ich habe auch schon im Vorgespräch erzählt, es ist in den USA mittlerweile eine bisschen verrufene Liste, weil viele, die dort mal oben waren, mittlerweile im Knast sitzen aus verschiedensten Gründen. Zum Beispiel Sam Bankman-Fried von dieser Kryptobörse FTX war da auch mal oben. Oder Charlie Javis, die ihr Startup an JP Morgan verkauft hat. Und dann kam raus, dass alle Mailadressen, die sie da eigentlich im Kern verkauft hat, gefaked waren zu 80% oder 90%. Also insofern auch eine Liste, die nicht immer einen ganz guten Ruf hat, aber natürlich trotzdem eine Ehrung und schöner drauf zu sein. Und vor allem hat man auch ein ganz gutes Netzwerk dann zu anderen Leuten, die da drauf sind und schon im Schnitt sehr, sehr spannende Persönlichkeiten.
Ja, das glaube ich, klasse. Also auf jeden Fall ein illustrer Kreis und die meisten 24-Jährigen schaffen es natürlich nicht in diese Liste, also trotzdem nochmal herzlichen Glückwunsch. Und ich glaube, der Weg, den du eben skizziert hast, der ist nicht vorgezeichnet. Ich bin zuversichtlich, dass du nicht in die andere Liste aufgenommen wirst. jetzt haben wir eben schon ein anderes Stichwort erwähnt, als ich dich vorgestellt habe, nämlich das Thema OMR. Du bist ich nenne es jetzt mal so eingebunden auch in die OMR. Dabei handelt es sich ja um eine der großen in Hamburg stattfindenden Messen. Es geht um digitales Marketing, Innovation, Zukunft allgemein. Gefühlt sind sämtliche Branchen vertreten, Politik vertreten. Das ist wirklich ein großes Event gewesen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben in den letzten Podcasts das ein oder andere Mal darüber gesprochen, unter anderem auch mit Besuchern der diesjährigen OMR. Ja. Darum haben wir den Kontext schon mal hergestellt. Noah, was machst du im Kontext der OMR, rund um die OMR?
Genau, also ich bin ja seit 5 Jahren mittlerweile da. Man muss sagen, vor 5 Jahren war es noch deutlich kleiner. Also gab es auch schon das Event, da war da man insgesamt so 80 Leute. Jetzt sind wir eher so an die 400 Leute. Und daraus gewachsen mischt man mal überall so ein bisschen mit, auch bei Spezialprojekten. Man macht auch beim Festival ein paar Dinge, organisiert ein paar Speaker, macht ein paar Nebenevents, Dinner und so weiter. Kern bei mir ist aber eher nicht das Event und das Festival an sich, sondern wirklich der Podcast-Bereich, wo ich eben den Aktien-Podcast auch mache und damals übernommen habe, 2021. Und dann noch der Investment-Bereich OMRX, wo ich auch Geschäftsführer bin, wo wir in Startups investieren. Und das hat wieder ein bisschen mehr Bezug so zum Kern-OMR-Bereich, auch zum Festival, weil wir halt einerseits in Startups investieren, die wir sehr gut verstehen, aus unserer Kompetenz raus, also im Marketing-Bereich, im Software-Bereich, Firmen, die im Zweifel auch bei uns werben würden, im Podcast oder auch auf dem Festival werben würden, versuchen da Netzwerke herzustellen. Das ist ein Bereich. Und der andere Bereich ist bei den Investments zu D2C-Marken. Also Koro kennt man zum Beispiel, vielleicht mittlerweile aus dem Supermarkt sogar, die so Nussmusse machen und Nüsse, oder Quality Group mit den Proteinpulvern. Also Firmen, die im Consumer-Bereich sind, die aber sehr stark über gutes Marketing gewachsen sind und wir auch über OMR dann gutes Verständnis für die Geschäftsmodelle hatten und ich dann so ein bisschen aus der Börse die Finanzsicht mitgebracht habe. Aber das sind im Grunde meine zwei großen Bereiche. Einerseits Podcast, 6 Tage die Woche, manchmal sogar noch 1-2 Tage extra und dann noch der Investmentbereich.
Okay, und Investmentbereich heißt, das ist ein Kreis von Investoren, die sich zusammentun sozusagen und ihr Geld in eure Hände legen und ihr investiert dann entsprechend in die Startups, wie du das gerade beschrieben hast.
Nee, sogar rein von unserer Bilanz. Also es sind rein eigene Investments, die wir auch halten. Das heißt, wir haben keinen Fonds geraced. Gab immer mal Überlegungen, das zu tun. Es läuft ja generell in der Startup-Welt sehr viel über Netzwerk. Also es kommt zu uns viele Dinge über Netzwerk. Wir leiten natürlich auch viel weiter an Investoren, die spannend sein könnten. Aber wir haben keine Strukturen, wo wir jetzt irgendwelche Gebühren ziehen oder irgendeinen Carry ziehen, sondern es ist eher der Netzwerkgedanke, den wir da spielen. Und wir beteiligen uns dann selber eher für uns aus Rendite-Gesichtspunkten, um das Ökosystem so ein bisschen zu fördern. Aber genau, es ist für uns als im Kern ja eine Marke, die Events macht, die Netzwerk herstellen will, die auch so ein bisschen neutral sein will und einfach bestimmten Dingen einfach eine Bühne geben will, ist für uns nicht ganz so ideal, dann ein Finanzprodukt zu haben, zumindest nicht in der Ausgestaltung, wie jetzt viele VC-Fonds sind.
Und trotzdem finde ich sehr, sehr wichtig, das zu wissen zu deinem Hintergrund, weil das bedeutet auch, du sprichst nicht nur über Börse, sondern du hast auch, ich nenne es jetzt mal Skin in the Game, also du bist natürlich auch selber investiert. Also ich sag mal, erfährst auch tatsächlich das, was du so besprichst an der Börse. Ne? Und das finde ich ein ganz wichtiger Punkt, eben auch der Glaubwürdigkeit. Ich habe jetzt eben ganz am Anfang schon mal das aufgezählt, was du alles machst, was du alles gleichzeitig machst, mehr oder weniger. Ich habe es mal so formuliert jetzt im Vorwege, das sind eigentlich mehr Jobs, die du heute gleichzeitig machst, als viele so in ihrer gesamten beruflichen Laufbahn irgendwann mal gemacht haben. Wie schaffst du das und wie hat sich das ergeben? Wie bist du da hingekommen? Das ist ja kein vorgezeichneter Weg wahrscheinlich.
Also ich meine, hinbekommen war tatsächlich sehr über Zufälle. Ich bin relativ früh mit so 12, 13 Jahren zum Thema Börse gekommen, damals über YouTube, weil ich so Fitness-YouTuber geschaut habe und die haben dann angefangen, so Unternehmer-Content zu machen. Das war ehrlicherweise viel sehr unseriöses Zeug auch, also Multilevel-Marketing-Systeme, da haben die irgendwelche Säfte verkauft in so Vertriebsstrukturen und so. Ich hatte aber immer das Glück, dass ich zu jung bin, also ich war da auch schon in Calls teilweise mit Leuten und sollte da mitmachen in dem Multilevel-Marketing-System, wollte da auch mitmachen und dann stellte sich raus, dass ich erst 12, 13 bin, konnte dann leider nicht mitmachen, aber ich bin dann über diese YouTuber auch auf Börsen-YouTuber gestoßen, die da über Aktien berichtet haben, erklärt haben, wie man sich eine Firma anschauen kann, was Börse überhaupt ist und das hat mich damals schon fasziniert und ich habe dann auch sehr früh angefangen, diese YouTuber einfach anzuschreiben und hatte damals den Ansatz, denen einfach kostenlose Arbeit anzubieten. Also ich habe gesagt, ich kann für euch recherchieren, ich kann Texte schreiben, ich kann alles Mögliche machen. Ich würde einfach gerne so ein bisschen in diese Welt eintauchen und ich brauche auch nichts für meine Arbeit und bin dann so da reingerutscht, hatte dann eigene Analyseseite gebaut, war dann viel in so Facebook-Gruppen damals noch unterwegs, habe da meine Aktienanalysen gepostet und bin so immer weiter in den Bereich reingekommen und dann neben den ganzen eigenen Projekten hat sich während meinem Zivildienst eben die Position bei OMR ergeben, wo die gerade einen Aktienpodcast gestartet haben, aber noch nicht richtig eine Person hatten, die das machen konnte. Also Philipp hat das damals selber noch gemacht, der Gründer von OMR. Und dann bin ich da dazu gestoßen, habe den Podcast übernommen und dann hat sich daraus eben auch das Startup-Thema so ein bisschen entwickelt. Also man kriegt natürlich als große Marke im Umfeld, wo wir sind, immer viele Pitch-Decks zugeschickt von Startups und dann hat Philipp die einfach mir und einem Kollegen damals weitergeleitet, dem Flo Adomait, und hat gesagt, guckt euch das mal an, im Zweifel einfach abmoderieren. Und wir haben dann gesehen, dass eigentlich sehr gute Deals sind, die reinkommen. Also wirklich auch eine gute Qualität an Startups, guter Dealflow, wie man ja sagt. Und haben dann gesagt, okay, das müsste man eigentlich ein bisschen strategischer aufsetzen. Da ist eigentlich aus unserer Sicht eine Chance da, das Ökosystem zu fördern, das Netzwerk aufzubauen, aber gleichzeitig auch gute Investments zu machen. Und so hat sich dann das Investment-Thema rundherum ergeben. Und ich glaube eigentlich immer, ich war halt immer offen dafür, Dinge anzunehmen und Dinge zu machen. Hat jetzt nie das Gefühl, ich muss jetzt auf meine Arbeitszeit ganz genau schauen oder das kann ich jetzt nicht mehr machen, weil ich schon ausgelastet bin. Ich glaube, das war so ein bisschen das Thema. Man muss aber fairerweise auch sagen, Startup-Investments, gerade so wie wir sie machen, die sind nicht so super aufwendig. Das ist mal aufwendig, wenn ein Prozess ist oder man in der Due Diligence ist, ein bisschen mehr oder man mal strategische Themen mit einem Startup hat. Aber im Daily Doing sind das halt ein paar Gespräche, die man führt. Ist jetzt nichts, was wahnsinnig viel Arbeitszeit frisst.
Und trotzdem muss man dann laufend auch das Investment kontrollen natürlich und sich irgendwann auch auf den Exit vorbereiten. Also, genau. Es ist nicht mit Investieren getan, ne?
Nee, so ist es. Vor allem natürlich bei Startups geht es dann auch darum zu unterstützen, wenn man helfen kann. Also wir sind ja meistens auch nicht der Lead-Investor, sondern ein kleiner oder mittelgroßer Angel-Investor. Und das heißt, wir unterstützen dann, wenn es Themen gibt, die anstehen, wo wir auch Expertise haben und drängen uns dann nicht wahnsinnig auf. Oder auch in den Exit-Prozessen gibt es auch viele, die wo wir gar nicht so viel mitsprechen, weil die teilweise ja dann schon Richtung IPO gehen oder Richtung großen Exit, wo dann ja auch viele VCs dabei sind, die da totale Expertise haben. Aber natürlich versucht man dann immer trotzdem zu supporten und dran zu bleiben. Und da ist natürlich ein bisschen Aufwand, aber hält sich auch in Grenzen von den Arbeitsstunden, genau.
Okay, und ich glaube, das Wichtigste ist, und das spürt man, wenn man mit dir spricht, das, was du machst, das macht dir richtig Spaß. Also du bist mit Enthusiasmus an der Sache dabei und dann fällt es in Anführungsstrichen sowieso nicht auf, wenn man sich länger damit beschäftigt. Ne? Aber ihr kümmert euch ja nicht nur um eure eigenen Investments oder du dich um deine eigenen. Du hast den Podcast, da hast du eine wirklich große Zuhörerschaft. Kann man das eigentlich in Zahlen ausdrücken? Wie viele
Leute sind so in der Woche folgen oder zuhören? In der Woche sind es über 100.000 Individuelle. Es hört nicht jede Folge, genau, aber so quasi, wenn man einzelne Hörer misst, individuelle Personen sind in der Woche so über 100.000.
Ja, das nenne ich schon eine sehr große Gefolgschaft. Ich habe mal auf deiner Homepage geguckt, da habe ich ein Zitat gefunden von dir, und das lautet: Ich möchte Menschen von Aktien begeistern. Also deine eigene Begeisterung, von der wir jetzt schon selber einen Eindruck gewonnen haben, die wir schon gespürt haben, die also auch transportieren auf andere. Was ist dafür deine Motivation?
Also ich glaube, wenn man es jetzt ganz groß, auch ein bisschen makroökonomisch erfasst, ist es am Ende die Rentenlücke, die halt ein riesiges Problem wird, gerade für die junge Generation. Und man muss sich halt heute als junger Mensch deutlich mehr Gedanken machen, wie man vorsorgt, wie man für die Zukunft vorsorgt. Und das, man kann sich eben nicht mehr auf das staatliche System verlassen, weil es am Ende umlagefinanziert ist und das Umlagesystem in der Form nur noch sehr schwer funktionieren wird. Und man kann jetzt natürlich darauf hoffen, dass der Staat das mal ändert oder dass da gewisse Fortschritte kommen. Passiert ja auch jetzt zum Beispiel mit dem Altersvorsorgedepot. Aber im Kern muss man einfach selbst vorsorgen und das selbst in die Hand nehmen, so gut es eben geht mit den Mitteln, die man hat. Mhm. Und das Schöne ist ja mittlerweile an der Börse, es geht schon sehr früh und es geht auch sehr einfach. Im Zweifel ab 10, 20 Euro kann man auch schon Sparpläne aufsetzen mit geringen Kosten und schon mal an die Börse kommen und vom Zinseszins profitieren und so weiter. Und das ist eigentlich so das erste Kernthema, das ich weitergeben will. Dass das halt ein wichtiges Anlagethema ist für die Menschen und dass man sich damit auf jeden Fall mal beschäftigen sollte. Das ist so der eine Punkt. Und der andere Punkt, gerade jetzt auch für eine junge Hörerschaft oder für eine Hörerschaft, die ambitioniert ist, auch beruflich. Ich glaube, dass Börse und gerade auch sich zum Beispiel mit Einzelaktien zu beschäftigen, das müsste man jetzt rein aus quasi Rentenlückensicht gar nicht machen. Da reicht es auch, wenn man einen breit gestreuten Sparplan aufsetzt. Da muss man sich jetzt nicht täglich mit Börse beschäftigen. Aber aus Karrieresicht ist es einfach super hilfreich, wenn man Wirtschaft versteht. Und ich finde, es gibt viel zu wenige Leute in Deutschland, generell in Europa, die sich für Wirtschaft interessieren und die Dynamiken und Zusammenhänge verstehen. Wenn man das aber tut und versteht, wo in der Wirtschaft gerade Wert entsteht, welche Branchen spannend sind, welche Positionen spannend sind, wie Unternehmer nachdenken, wie Investitionsentscheidungen getroffen werden, dann hat man einfach in der Karriere einen massiven Vorteil. Und ich finde, das ist eigentlich schon ein viel größerer Teil der Überrendite, die man damit erzielen kann, sich mit Einzelaktien zu beschäftigen, als dass man jetzt wirklich im Zweifel als Privatanleger den Markt schlägt. Das schaffen nur sehr wenige. Trotzdem, glaube ich, ist es super hilfreich, sich mit Börse zu beschäftigen und sich generell für Wirtschaft zu faszinieren. Das ist auch so ein bisschen unser Ziel, den Leuten halt mitzugeben, Börse ist jetzt nicht irgendein theoretisches Konstrukt, sondern am Ende sind das die Firmen, die uns im Alltag den ganzen Tag beschäftigen, von Apple, Nvidia, aber auch im Zweifel Luxusmarken oder Getränkemarken. Also egal, welches Hobby man hat, man findet eigentlich auch immer irgendwas davon an der Börse. Und das versuchen wir so ein bisschen weiterzugeben.
Also finde ich einen super spannenden Ansatz. Also erstmal das, was ihr damit macht, hat eigentlich auch einen unglaublich großen gesellschaftlichen Mehrwert. Ja? Es geht darum, auch die Gesellschaft zu stabilisieren. Also ich sage jetzt mal Altersarmut zu vermindern, ja, oder zu verringern in Zukunft. Und genau wie du sagst, diese Verbindung auch herzustellen zur Volkswirtschaft. Ich finde immer, das ist total naheliegend, dass jeder partizipiert an der großen, breiten Entwicklung der Volkswirtschaft. Und das kannst du über, sage ich mal, Zinsen auf dem Konto eben nur bedingt. Ne? Also von daher auch wirklich klasse, was ihr macht, welche Initiative ihr da ergriffen habt. Du hast jetzt eben ein Stichwort schon genannt, Altersvorsorgedepot. Würdest du sagen, das ist ein nennenswerter, sehr guter Schritt auch in die richtige Richtung, um eine breitere Partizipation hinzukriegen? Ich sag mal, die Vorgänger, so Riester zum Beispiel, haben da ja nur bedingt funktioniert. Fortschritt aus deiner Sicht?
Ich glaube, es ist ein Fortschritt. Es ist auch ein Fortschritt, weil die Anbieterlandschaft mittlerweile anders aussieht und es viele Anbieter gibt, die sich einfach darüber definieren mittlerweile, dass sie halt breit gestreute und günstige Produkte anbieten. Auch gerade bei der jungen Generation ist es mittlerweile sehr gelernt, halt auf die Kosten zu gucken bei Produkten, zu gucken, wie sind die Strategien wirklich? Ist das ein sinnvolles Produkt oder wird mir da was Falsches verkauft? Und das ist ja bei Riester sehr oft so gewesen, dass es am Ende zwar gewisse Vorteile gab steuerlich, aber die durch Kosten eigentlich aufgefressen wurden. Also ich glaube, das ist schon ein Vorteil. Es ist von den Summen vor allem auch ein Vorteil für Menschen, die jetzt vielleicht noch gar nicht so viel Geld anlegen. Dann hat man ja schon auch ab relativ kleinen Beträgen schon sehr guten steuerlichen Effekt. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Und man sieht es ja in anderen Ländern, also welchen Impact diese 401k-Pläne in den USA hatten, dass auf einmal Aktien besparen steuerlich begünstigt ist. Das hat ja so viele Leute am Ende an die Börse gebracht und den Wohlstand in den USA in einer relativ breiten Masse einfach sehr stark angehoben. Also es ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Könnte natürlich immer noch viel, viel mehr sein. Aber ich glaube, erstmal kann man da schon happy sein, dass da was passiert.
Ja, also ich finde bemerkenswert, es ist halt ein Depot explizit schon mal. Und bei Riester konntest du ja auch sowas wie ein Konto sparen beispielsweise dir fördern lassen. Und dann bist du aber wieder, sag mal, bei der alten Lieblingsanlage der deutschen Konto neben der Lebensversicherung, ne? Die ja auch Sinn macht im gewissen Kontext, aber eben nicht ausschließlich für die Altersvorsorge. Du hast jetzt eben schon mal angedeutet, deine Zuhörerinnen und Zuhörer sind vor allen Dingen sehr junge Leute oder sag erstmal, ist das tatsächlich von bis?
Es ist tatsächlich von bis, also die größte Zielgruppe sind von 30 bis 45 und wir haben dann nach unten und nach oben aber relativ gleich aufgeteilt, also wir haben schon viel mehr junge Leute im Verhältnis zu denen, die sich für Aktien beschäftigen, die dann bei uns zuhören. Es gibt einfach in der älteren Generation viel mehr Leute, die sich generell mit Aktien beschäftigen. Quasi der Marktanteil da ist von uns geringer, aber trotzdem gibt es auch genug, die das Format dann trotzdem hören. Es ist, glaube ich, vom Stil und von der Schnelligkeit, von der Dynamik jetzt sehr weit weg von vielleicht älteren Medienformaten, die man kennt, deswegen ein bisschen mehr für eine junge Generation gemacht, von den Inhalten. Aber glaube ich, wenn jetzt auch jemand mit 50 oder 60 sehr intensiv mit Börse beschäftigt, ist es trotzdem ein Format, das sehr gut ankommt. Und das sehen wir auch, wenn wir zum Beispiel Live-Podcasts machen. Da haben wir oft sogar noch mal mehr Richtung ältere Leute gewichtet, weil die auch teilweise noch mehr Zeit haben oder dann noch mal bereiter sind, wohin zu fahren. Deswegen, das ist relativ, relativ breit.
Okay, das Stichwort kannte ich auch noch nicht. Live-Podcast, wie kann man sich das vorstellen? Wo macht ihr das? Bei Messen zum Beispiel oder?
Also es gibt verschiedene, man kann es im Grunde bei jedem Event machen, wo wir es meistens machen, waren jetzt Kinosäle tatsächlich, also wir mieten uns dann einen großen Kinosaal und dann laden wir da die Leute ein, die können sich anmelden über ein Anmeldetool und dann quasi irgendwie ist begrenzt, aber wir schicken dann die Einladung raus und dann machen wir da eine Bühnenshow, das ist meistens ein bisschen Vortrag, ein bisschen Interview, teilweise hatten wir so ein Aktien-Pitch-Battle, wo jeder so ein Geschäftsmodell vorstellt, dann entscheidet das Publikum, welches Geschäftsmodell spannender ist, also so ein dynamisches Live-Format ist es.
Wow, klasse. Das hört sich so an. Einfach mal ein neues Format, um wirklich auch die Leute zu begeistern für das Thema, ne, über das wir schon gesprochen haben, diesen Aspekt. Du kriegst ja jetzt dann gerade von jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörern bestimmt auch so einiges an Feedback. Wie ist dein Gefühl, sag ich mal, wie tickt diese junge Generation? Also A, bezogen auf Kapitalmarkt, offensichtlich sind sie ein Stück weit ausgeschlossen, aber kann man das verallgemeinern? Sind alle so offen, kommen eher, ich sag mal, Greenhorns zu dir, Leute, die noch gar nicht damit sich in Verbindung gesetzt haben, oder wie kann man das umschreiben?
Also bei unserem Format ist es so, der Großteil der Hörerschaft ist schon deutlich weiter und relativ aktiv auch, weil dafür, dass man sich jeden Tag dann trotzdem mit Börse beschäftigt, sich das jeden Tag anhört, da bleiben schon am Ende die dran, die sich halt mehr damit beschäftigen und ein bisschen aktiver sind. Also das ist so der Großteil unserer Hörerschaft. Es kommen aber natürlich immer wieder neue dazu, gerade auch zum Beispiel durch unser Buch, wo wir ganz grundlegend von was ist eine Aktie bis zu einem Discounted Cashflow-Modell einmal durcherklären, wie funktioniert Börse, wie funktioniert eine Aktienanalyse. Da kommen natürlich auch viele sehr, sehr neue Menschen dazu. Ich glaube, grundsätzlich, was wir sehen und was auch mit dem Format so einer der Kernmehrwerte ist, es gibt viele Leute, gerade in der jungen Generation, die über so, ja, im Grunde Zockerei an die Börse kommen. Also das war am Anfang mal GameStop, jetzt ist es vielleicht sowas wie SpaceX oder so sehr gehypte Aktien. Und das ist dann eigentlich so deren Eintrittspfad und dann beschäftigen sie sich damit. Also sie sehen im Zweifel nur, da geht was 1000% hoch oder mein Kumpel hat gerade 1000% gemacht, das will ich jetzt auch. Und dann fangen sie einmal an, eher nicht zu investieren, sondern eher wirklich zu zocken und zu traden. Und unser Ansatz ist dann, wir besprechen diese Firmen ja auch, wir besprechen dann aber auch bei SpaceX, natürlich kann es jetzt sein, wenn die einen Börsengang machen, dass die Aktie 30% hochgeht, weil so ein Hype da ist. Aber man muss sich auch mal die Fundamentaldaten anschauen. Und was muss man eigentlich glauben, damit diese Bewertung aufgehen kann? Wir haben dann zum Beispiel auch auf unserer Website so ein einfaches Discounted Cashflow-Modell gebaut, wo man mal angeben konnte, was sind die eigenen Erwartungen ans Wachstum und wo kommt man dann ungefähr beim Wert raus, dass Leute so ein Gefühl dafür kriegen, was steckt eigentlich hinter diesem Wert. Und unser Ansatz ist dann immer zu sagen, okay, wir sagen nicht, nee, ist eh alles schlecht und wenn ihr euch mit Einzelaktien beschäftigt, ist sofort irrational und ETFs ist das Einzige, was geht, sondern wir sagen, kann man durchaus machen mit einem kleinen Teil vom Portfolio, man kann auch natürlich spekulieren mit einem kleinen Teil vom Portfolio, Aber guck mal, es gibt auch noch ganz andere Firmen. Es gibt auch Abfallunternehmen, die super spannend sind, weil sie super wiederkehrende Umsätze haben. Oder es gibt auch die großen Konsumgüterkonzerne, die spannend sein können. Und versuchen dann die Leute in so eine breitere Anlage reinzubringen und ihnen generell zu erklären, wie funktioniert Börse, wie funktionieren die Hintergründe, wieso macht es eigentlich Sinn, langfristig zu investieren. Also das ist ein Ansatz, der viel bei der jungen Generation ist, dass sie eher so über diese Spekulation kommen. Und dann gibt es eine andere Zielgruppe, die sehr stark schon über diesen Rentengedanken tatsächlich kommt und aber auch von Anfang an eigentlich sehr ETF-basiert anlegt, sehr breit gestreut anlegt, sich dann auch immer wieder mal interessiert für einzelne Themen, da immer mal reinguckt. Aber ich glaube, diese zwei Zielgruppen sehe ich eigentlich vor allem in der jungen Generation. Die einen, die sehr rational anlegen und die anderen, die erstmal sehr über dieses Spekulationsthema kommen.
Okay, das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, dein Ansatz ist gar nicht so sehr konkrete Aktienempfehlungen, sage ich jetzt mal überspitzt, zu geben, also Buy Aktie A und Sell Aktie B, sondern einfach die Leute zu befähigen, sich selber, also selber ihre Anlageentscheidung zu treffen. Kann man das so sagen?
Genau, so Anlageempfehlung machen wir auf jeden Fall gar keine, dass wir irgendwie sagen, dass die Aktie sollte man jetzt kaufen oder nicht kaufen, sondern wir versuchen immer die Bandbreite abzudecken und dann zu sagen, okay, das und das muss man da glauben. Oder es gibt ja zum Beispiel gerade Adobe, die Software machen, mit der man Photoshop zum Beispiel ist eins von deren bekanntesten Programmen, kennen wahrscheinlich auch die meisten. Und die sind ja massiv gefallen in den letzten Jahren, wegen der Sorge, dass neue KI-Konkurrenten den Marktanteile abfrühstücken. Und mittlerweile hat Adobe halt ein Kursgewinnverhältnis von 12 und wächst aber mit über 10%. Und dann gibt es zum Beispiel viele Hörer, die sagen, okay, das muss ich ja sofort kaufen, die sind 70% gefallen. Das ist ja eine total offensichtliche Wette. Das kann auch sein, aber wir sagen dann zum Beispiel im Podcast, guck dir mal verschiedene Szenarien an, rechne dir mal durch, wo landet Adobe eigentlich, wenn sie ab jetzt oder ab nächsten Jahr wegen KI-Konkurrenz 20% schrumpfen auf einmal pro Jahr, dann sind sie vielleicht nicht unterbewertet. Wenn sie so weiter wachsen, sind sie vielleicht unterbewertet. Wenn sie wieder schneller wachsen durch KI, und so versuchen wir die Bandbreite aufzudecken, und da muss jeder am Ende ja auch ein bisschen seine Thesen finden zu den Investments, gerade wenn man Einzelaktienanalysen macht, genau.
Ja, okay, also das ist wirklich auch Education, ne? Also du hast es eben schon gesagt, Wirtschaft verstehen, Börse verstehen, Unternehmen verstehen, Bewertungen verstehen. Jetzt haben wir sehr viel ja so über die Chancen gesprochen. Du hast eben auch gesagt, es kommen Leute zu dir, die in Anführungsstrichen mit der Zockerei angefangen sind. Auch das muss man wertschätzen, finde ich, weil das sind ja Zugänge über Apps, genau, über Trading-Plattformen, die gab es eben bis vor wenigen Jahren noch nicht. Das heißt, diese Hürde, an die Börse zu kommen, selber aktiv zu werden, wird natürlich sehr viel kleiner. Trotzdem, wenn ich mit Leuten spreche über Börse, über Aktien, übrigens auch nicht nur, wenn ich mit denen spreche, es gibt nach wie vor auch bekannte, öffentlich bekannte Persönlichkeiten, die sich öffentlich sehr skeptisch, oft nicht sehr qualifiziert, aber trotzdem sehr skeptisch zur Aktienanlage äußern. Da heißt es dann oft auch, naja, an der Börse verdienen die Profis, ja, oder die Zocker und ihr Banken, aber Kleinanleger haben eigentlich keine Chance, die können nur verlieren und. Da bin ich mal ganz erstaunt, wirklich sehr differenziert. Triffst du auch auf solche Leute, die erstmal sehr skeptisch sind, also die du dann im positiven Sinne sozusagen motivieren kannst? Oder wie ist deine Erfahrung? Wie kann man Vertrauen schaffen auch in das System?
Da muss ich sagen, tatsächlich, die treffen wir jetzt bei uns im Podcast, da verirren die sich eigentlich gar nicht hin. Oder bei unseren Formaten, die trifft man jetzt eher, wenn wir im Social-Media-Bereich Dinge machen, also auf Instagram zum Beispiel, wenn wir da Videos machen oder auf TikTok, auf YouTube. Da hat man es nochmal eher, weil Leute auch das über den Algorithmus ausgespielt kriegen und dann vielleicht einfach kommentieren, das ist ja alles Unsinn, das ist ja nur Spekulation. Da kann man so einen kleinen Impact, glaube ich, haben, indem man das halt erklärt. Ich glaube, was da hilfreich ist, halt zu versuchen, auf Events Speakings zu machen, also das mache ich zum Beispiel auch immer wieder, dass ich zu verschiedenen Events fahre oder eingeladen bin und dann dort mal ein Speaking über Börse mache und so ein bisschen Hintergründe und Grundlagen erkläre. Und ich glaube, das ist dann zum Beispiel ein Kanal, wo Leute denken, ah, okay, klingt ja doch ganz vernünftig, vielleicht gucke ich mir das nochmal genauer an und das wusste ich vielleicht noch gar nicht, oder der klare Bezug zur echten Wirtschaft war mir gar nicht so bewusst. Aber ich glaube, das ist so ein Prozess, der geht nach und nach, und der geht vor allem auch viel über eigene Freundeskreise und Bekanntenkreise. Und in der jungen Generation ist es schon sehr stark so, also ich würde jetzt sagen, bei den unter 30-Jährigen oder so ab 35, alle darunter, die ich kenne, gibt es sehr, sehr wenige, die jetzt noch zu mir kommen und sagen, das ist absoluter Unsinn oder nur Spekulation, sondern die meisten sagen, okay, ich habe mich einfach nicht damit beschäftigt, ist mir zu kompliziert, oder mir ist es zu volatil im Zweifel. Aber ich glaube, das ist tatsächlich noch mehr was ich in der älteren Generation erlebe, dass halt Menschen die Dotcom-Blase erlebt haben, damals im Zweifel in Telekom investiert haben, dann vielleicht noch einen zweiten Versuch mit Wirecard oder so hatten, und dann ist natürlich ganz vorbei. Und das Problem war halt damals, da gab es ja auch schon eine relativ starke Aktienkultur, aber die war halt sehr stark auf Einzelaktien aufgebaut. Und in dieser Generation ist sie deutlich stärker über so einen breit gestreuten Ansatz aufgebaut. Deshalb ist auch mein Gefühl, dass es im Schnitt eine stabilere Aktienkultur ist, die da gerade entsteht, die vielleicht nicht ganz so schnell hochkommt, aber die auch dafür mal über Jahre bestehen kann oder im Zweifel, wie in den USA oder anderen Ländern, sich vielleicht auch festigen wird.
Ja, sich tatsächlich auch etablieren kann. Ne? Ich fand ganz bemerkenswert, wenn man diese Zahlen vom Deutschen Aktieninstitut mal betrachtet, die veröffentlichen ja einmal im Jahr die Anzahl der Aktionäre und Aktionärinnen in Deutschland. Und da gab es ausgerechnet in 2020, also dem Corona-Jahr, gab es einen Sprung nach vorn. Also das heißt, viele Menschen in Deutschland haben es tatsächlich geschafft, offensichtlich, einfach gesagt, unten, ja, also nach dem Crash zu kaufen und nicht wie vor 25 Jahren am Top der Internetbubble. Du hast eben das gerade schon mal angesprochen. Und ich sag mal, Emotionen spielen ja bekannterweise eine große Rolle an den Börsen und es ist natürlich viel einfacher in einer hochemotionalen Phase, wo die Kurse lange gestiegen sind, zu kaufen, als eben nach dem Crash. Dabei ist das die bessere Variante, nach dem Crash zu kaufen. Ne? Also das heißt, du bist ganz zuversichtlich, es kann sich so eine Aktienkultur etablieren in Deutschland. Ich finde, das hat viel ja auch mit Sentiment zu tun. Ne? Also wer an der Aktie investiert, das muss eigentlich jemand sein, der optimistisch in die Zukunft schaut. Sozusagen, man kann das so skizzieren.
Ja, ich würde das will ich unterschreiben. Ich glaube, es hängt ein bisschen darauf an, worauf man optimistisch schaut. Ich glaube, es gibt schon auch eine Zielgruppe und das halte ich auch von der Logik jetzt gar nicht für so schlecht, zu sagen, okay, ich wohne jetzt in Deutschland, ich arbeite in Deutschland, ich habe im Zweifel eine Immobilie in Deutschland. Wenn ich mir jetzt angucke, wo stehen wir mit Deutschland wirtschaftlich, auch geopolitisch mit Blick auf KI, haben Sie jetzt letzte Woche wieder gesehen, wie schnell da die führenden KI-Firmen uns im Zweifel die Modelle abdrehen können, weil die USA sagt, okay, ihr dürft das nicht mehr in Europa oder Asien nutzbar machen. Und ich glaube, aus dieser Logik heraus zu sagen, die wirtschaftliche Position, in der ich jetzt geopolitisch bin, indem ich in Deutschland wohne, ist vielleicht nicht die allerbeste. Und ich gucke mir mal an, wie kann ich eigentlich mich zumindest auf Vermögensseite diversifizieren und investiere dann vielleicht ein bisschen mehr in Asien, ein bisschen mehr in Amerika, sogar Südamerika. Ich glaube, das ist durchaus eine Logik, wo man vielleicht gar nicht so optimistisch ist über die Zustände, in denen man sich gerade befindet und trotzdem an die Börse geht oder auch auf KI blickt und sagt, okay, ist mein Job noch sicher in 5 oder 10 Jahren? Gibt es ja verschiedenste Argumente, aber trotzdem so ein Grundrisiko oder Grundunsicherheit ist da. Und dann zu sagen, okay, wenn er im Zweifel unsicher ist, wer profitiert davon? Wahrscheinlich die großen Tech-Firmen, die am Ende diese KI-Tools verkaufen. Und da zumindest breit angelegt investiert zu sein oder breit angelegt in Firmen investiert zu sein, die effizienter werden, wenn sie weniger Mitarbeiter brauchen, das kann ja auch eine gewisse Absicherung sein. Also ich würde sagen, da kann teilweise auch ein bisschen Pessimismus oder Vorsicht eher auch zur Börse führen.
Ja, also das stimmt. Und dann aber eben gleich Pessimismus, Vorsicht, ja, aber keine Weltuntergangsstimmung im Sinne es wird alles runtergehen, sondern diese Chancenorientierung zu sehen, ne, oder diese differenzierte Sichtweise zu haben, wie du sie gerade skizziert hast, ist, glaube ich, ganz wichtig. Das zeigt ja auch die aktuelle Lage. Du hast es eben gesagt, also es gibt viele Dinge, da ja, ist man jetzt vielleicht für die Gesellschaft, für die Politik, für die Umwelt nicht ganz so optimistisch, aber trotzdem birgt das eben gewisse Chancen, ne? KI hast du eben gerade angesprochen, da beschäftigt ja die Börse seit Wochen und Monaten eigentlich die Frage, sind alle großen US-Tech-Unternehmen in der Lage, diese milliardenschweren Investitionen irgendwann mal in ausreichend Gewinne umzumünzen? Das ist der eine Punkt. Ich habe selber aber immer auch im Blick sozusagen die erste Ableitung, wie ich das immer nenne, aus diesem Blick, nämlich die Frage, was macht KI denn eigentlich, wenn es als Werkzeug in bestehende Geschäftsprozesse implementiert wird. Und das betrifft dann ja eigentlich alle Branchen und fast alle Unternehmen. Ja. Ne? Ich habe irgendwann mal gesagt, ich wäre skeptisch, wenn ein Unternehmen auf mich zukommt und sagt, KI brauche ich nicht. Also ich glaube, das wäre ein negatives Signal, weil irgendwo spielt es auf jeden Fall rein. Wie ist dein Blick da? Hast es eben schon mal so ein bisschen angesprochen. Wird KI massenweise Jobs kosten? Geht es nur auf Effizienz? Oder kann KI auch dazu führen, dass Unternehmen sehr viel günstiger produzieren können, vielleicht mehr absetzen und dadurch sogar einen positiven Effekt auf den Arbeitsmarkt haben? Kann man das schon klar erkennen?
Also ich glaube, das wäre gelogen, wenn man es klar erkennen kann. Es gibt viele, die eine sehr klare Meinung zu haben. Also es gibt welche, die sagen, okay, in 5 Jahren haben wir auf jeden Fall keine Jobs mehr. Und es gibt welche, die sagen, in 5 Jahren haben wir auf jeden Fall mehr Jobs, weil es kommen so viele neue Dinge, die auf einmal möglich wären, die davor nicht möglich waren. Ich würde mir jetzt nicht zutrauen, da so eine klare Meinung zu haben. Ich glaube, eigentlich, wenn man auf die Vergangenheit guckt, würde man sagen, in der Vergangenheit hat sich das immer so angefühlt, dass da eigentlich alle Jobs weggehen. Und im Zweifel in der landwirtschaftlichen Revolution waren 99% aller Jobs in der Landwirtschaft. Und wenn man damals gesagt hätte, okay, in 100 Jahren werden nur noch 2% von euch in der Landwirtschaft arbeiten. Hätte man gedacht, der Rest ist arbeitslos. Ist trotzdem nicht passiert. Also aus der historischen Sicht bin ich entspannter. Gleichzeitig, wenn man aktuell drauf guckt und sich fragt, okay, was sind denn am Ende die Jobs und was kann der KI, die wirklich wahnsinnig intelligent ist und immer intelligenter wird, dann kann die halt schon wirklich sehr viele Jobs ersetzen oder übernehmen. Und ich meine, wir sehen das hier auch in der täglichen Arbeit, wie viel schneller das in den letzten 3 Jahren geworden ist, gerade seit diesem Jahr mit Cloud Code nochmal, was auf einmal möglich ist. Und deswegen, ich glaube, das so ganz klar zu sagen, also eine ganz klare Meinung zu haben, da würde ich mich nicht mit wohlfühlen. Und ich habe auch das Gefühl, das kann man noch gar nicht haben, weil es so unabsehbar ist. Ich glaube, was ich schon sehe, ist, dass es jetzt bei uns oder bei vielen Firmen auch in meinem Umfeld eigentlich zu mehr Aktivität einfach führt. Also, dass die Menschen mehr machen können, auf einmal neue Tools umsetzen können. Ich habe gerade von diesem Rechner erzählt, den wir auf der Website hatten, zum SpaceX IPO. Das habe ich halt mit Cloud Code einmal gebaut, dass da halt ein Tool mit Reglern ist und dann kann man das einmal schnell hochladen als HTML-File. Und das hätte halt, früher hätten wir eigentlich einen Programmierer gebraucht, um sowas umsetzen zu können.
Ja.
Und da entstehen eigentlich neue Produkte. Deswegen tendenziell, was ich jetzt im Umfeld mitkriege und bei Leuten, die sehr aktiv sind, ist es positiv. Ich glaube, es ist ein Umfeld, das super ist für Menschen, die neugierig sind, die neue Dinge ausprobieren. Ich glaube, es ist aber sicher auch ein Umfeld, das für viele schwierig wird. Gerade wenn man sagt, okay, Arbeit ist vielleicht nicht die Top-Priorität in meinem Leben. Ich will eigentlich meinen Job machen und dann nach Hause gehen nach 40 Stunden. Da werden die nächsten 10 Jahre sicher nicht ganz einfach werden, weil das sicher zu einer massiven Disruption in so gut wie allen Branchen führen wird. Was aber wiederum auch aus Börsensicht, glaube ich, wichtig ist und was wir auch immer betonen, wenn diese ganzen Investitionen der großen Tech-Firmen sich auszahlen sollen und wenn man quasi an diesen großen Trend glaubt, muss man eigentlich auch dran glauben, dass es irgendwann bei allen Firmen ankommt und dass dann Firmen in der Breite effizienter werden, gerade jetzt in sehr personalintensiven Branchen wie Versicherungswesen, wo noch viele Versicherungen oder Schädensfälle heute abgewickelt werden von Menschen. Solche Fälle, wenn das mit KI abgewickelt wird, werden die tendenziell deutlich effizienter. Also ich glaube, sich dann auch in der Breite Firmen anzugucken an der Börse, die davon profitieren könnten, ist nochmal so ein Engel, der ganz spannend ist, wo man vielleicht nicht ganz die hohen Bewertungen zahlt und wo man auch nicht so sehr an KI hängt. Und wenn es vielleicht doch 10 Jahre länger dauert oder wir mal einen Punkt kommen, wo die KI nicht so weit vorankommt, hat man ein stabileres Portfolio, als wenn man jetzt nur Speicherchip-Aktien im Depot hat.
Ja, absolut. Also ich glaube, das ist einfach eine neue Komponente, die dazugekommen ist, ne? Das ist anders als alte, in Anführungsstrichen, neue Technologien, weil wir sprechen über generative KI, also wir wissen ja nicht so genau, wie die Tools am Ende aussehen werden, weil es sich ein Stück weit auch selber weiterentwickelt. Aber es ist auf jeden Fall ein spannender Punkt und du hast es eben schon angesprochen, nicht nur bei der Analyse der Unternehmen, in die man investieren kann, sondern auch im eigenen Doing, ne? Also ich selber mache auch zaghafte Versuche, in Anführungsstrichen KI zu implementieren. Bei euch seid ihr da bestimmt noch ein bisschen mehr weiter. Also auch in eurem täglichen Doing spielt KI eine Rolle.
Auf jeden Fall. Also gerade muss ich echt sagen, seit diesem Jahr und zum Beispiel, wir haben diesem Jahr den Podcast auf Video umgestellt, dass wir jede Folge auch als Video aufnehmen und haben da diverse Einblendungen und Grafiken und animierte Dinge. Das machen wir alles mit Cloud mittlerweile und einfach mit einer KI oder eben so Tools, die wir auf die Website packen. Zum Beispiel gab es auch in diesem Jahr mal ein neues Bonusprogramm bei Meta, das relativ komplex war. Und dann haben wir einfach einen Rechner gebaut, wo man sagen konnte, okay, bei dem und dem Aktienkurs, das kriegen die und die Manager raus. Und dann kann man einfach als Leser ein bisschen mit rumspielen. Und das sind so einfache Dinge, wo man einfach schon wahnsinnig viel effizienter wird oder auch schöne Grafiken zu bauen für Social Media. Und natürlich auch im Research ist es sehr hilfreich. Also gerade wenn man sagt, man hat längere Quellen, man hat die ganzen Geschäftsberichte, man hat im Zweifel E-Books, die man einmal durchscannen will, da ist KI schon super hilfreich.
Weil wir jetzt so über KI schon gesprochen haben, über die großen US-Tech-Unternehmen, über, ich sag mal, die Unternehmen, die nachkommen, also Anthropic, OpenAI, SpaceX jetzt mit dem Börsengang, haben wir eben gerade schon angesprochen. Alphabet hat sich nennenswert nochmal Geld geholt an der Börse, also Aktien emittiert. Wie ist jetzt ganz aktuell so dein Blick auf die Börse, auf das Sentiment? Würdest du sagen, das ist alles noch im gesunden Bereich oder gehen wir hier schon so in den Bereich einer vielleicht ja Übereuphorie, wird KI überschätzt? Kann man das irgendwie einordnen?
Also ich glaube, man sieht tatsächlich beides. Man sieht manche Dinge, die sehr gehypt sind, also wie so ein SpaceX-Börsengang natürlich, da ist die Bewertung einfach ganz weit auch weg von allen Fundamentaldaten. Man sieht aber gleichzeitig auch, dass die Börse schon noch vorsichtig ist. Ich finde, man sieht das ganz gut bei Speicherchip-Aktien, die ja extrem gut gelaufen sind. Trotzdem, wenn man sich die Bewertung anguckt, wirken die erstmal, wenn man jetzt rein aufs KGV zum Beispiel guckt, relativ günstig. Also die haben teilweise noch so ein KGV rund um 10, 15, obwohl die extrem schnell wachsen und gleichzeitig noch eine Margenerweiterung haben. was aber auch durchaus rational ist, weil halt die Speicherchip-Branche historisch gesehen immer in Zyklen gewachsen ist und es gab immer High-Zyklen, wie es jetzt gerade ist, dann bauen alle Kapazität aus, dann gibt es zu viel Kapazität, die Preise fallen und die Margen brechen ein und dann fallen auch die Aktien wieder. Aber ich grundsätzlich sieht man da, da ist die Börse noch nicht so übereuphorisch, dass jetzt einmal ein 50er KGV für die ganzen Speicherchip-Firmen zahlen und denken, das geht für immer so weiter, sondern da denkt die Börse schon, okay, das wird in 2-3 Jahren genauso wieder nach unten gehen, wie das in der Vergangenheit der Fall war. Und auch bei den Big Techs, wenn man sich jetzt die reinen Bewertungsmultiples anguckt, dann sind die noch relativ gesund, auch im Vergleich zu früheren Phasen. Man muss gleichzeitig natürlich sagen, dass das mehr und mehr dreht, weil sie einfach sehr, sehr viel von den Cashflows jetzt einfach nur noch in Rechenzentren stecken, teilweise jetzt auch mehr als die Cashflows. Und wenn man dann auf die Cashflow-Multiples guckt, dann kommt man schon in ein sehr teures Niveau. Also ich würde sagen, im Schnitt wahrscheinlich noch nicht so ganz der Peak oder dass man sagt, das ist jetzt alles übergehypt und das kann man gar nicht mehr nachvollziehen, woher die Bewertung kommt. Das kann man schon in vielen Teilen noch nachvollziehen. Gleichzeitig gerade bei kleineren Firmen oder bei sowas wie SpaceX sind wir dann schon total über dem Hype oder auch bei vielen Startups, wie schnell jetzt auch in der Startup-Welt die Milliardenbewertungen erreichen, bei Zweifel Umsätzen, die ziemlich stark aufgeblasen sind, die nicht langfristig verteidigbar sind. Also ich muss sagen, ich sehe auch im VC-Bereich und bei unseren Startup-Investments mehr absolute Hype-Themen, wo ich denke, da würde ich niemals zu der Bewertung mitmachen und trotzdem steigen da große Investoren auch zu den Bewertungen ein, als ich jetzt an der Börse sehe.
Okay, aber es ist keine, sag ich mal, allgemeine Übereuphorie und wenn ich den Vergleich mal anstellen kann, das hast du nicht erlebt, aber du weißt es trotzdem, Ende der 90er, die Internet-Bubble, die ich eben gerade schon mal angesprochen habe, da haben wir eine ganz, ganz andere allgemeine Euphorie gehabt, ne? Also da hat keiner irgendwie skeptisch auf die Märkte geschaut. Und das finde ich bezeichnend in dieser Phase. Die meisten Gespräche, wenn es Märkte gibt, um die Frage Übertreibung, ja, nein, Hype, ja, nein, fast alle Leute eigentlich, mit denen ich spreche, sind eher skeptisch. Und alleine das ist ein Fakt dafür, dass wir nicht in einer euphorischen Überblase sind zurzeit. Also nicht vergleichbar mit Ende der 90er. Das ist vielleicht mal so für den direkten Vergleich. Noah, lass uns ganz kurz nochmal über dein Buch sprechen, was du geschrieben hast. Da geht es insbesondere um die Grundlagen der Unternehmensanalyse, also klassische fundamentale Analyse. Ist das, sag ich mal, das Rezept für alle Anlegerinnen und Anleger, potenzielle Anlegerinnen und Anleger, wie sie Erfolg an der Börse haben können? Also abgesehen davon, dass sie deinem Podcast zuhören. Fundamentale Unternehmensanalyse, ist es das Thema?
Also ich würde sagen, für den allergrößten Teil der Menschen in Deutschland würde ich eher tatsächlich Finanzfluss empfehlen oder das Buch von Finanzfluss, wo er einfach mal sehr grundlegend erklärt, okay, wie funktioniert Börse, wie kann man sehr breit gestreut anlegen und in der Komplexität einfach einige Stufen darunter ist. Ich glaube, unser Buch ist dann schon einen Schritt weiter. Wir fangen zwar auch bei den Grundlagen an und wirklich bei der Frage, was ist eine Aktie? Das aber schon eher für Menschen, die auch sagen, okay, ich interessiere mich dafür, ich interessiere mich auch beruflich dafür oder ich will zumindest mal verstehen, was da an der Börse eigentlich passiert, woher kommen diese Bewertungen, wieso steigen diese Aktien auf einmal so? Im Zweifel auch, wieso sagen sie, ein ETF ist das Rationalste, aber ich sehe, dass die Nvidia-Aktie viel stärker steigt als der ETF. Also um wirklich ein bisschen tiefer einzutauchen und die Wirtschaft zu verstehen, ich glaube, dann ist es das richtige Buch. Und das war auch ein negatives Feedback, das wir oft bekommen haben zu dem Buch, was uns aber gefreut hat, war, dass es keine Anleitung ist, um jetzt Aktien zu kaufen und dass man jetzt nicht genau weiß nach dem Buch, das ist die Aktie, die ich kaufen soll und das nicht die Aktie, die ich kaufen soll, weil es einfach so eine riesen Bandbreite gibt. Und was wir halt in dem Buch machen, ist so ein bisschen US-Economic-Style, dass man halt ganz viele Case-Studies nimmt und an denen Dinge erklärt. Also an Air Berlin haben wir Überschuldung erklärt, dann gibt es so eine Gaming-Firma in Schweden, die wie wild zugekauft hat, da haben wir dann organisches Wachstum, inorganisches Wachstum erklärt und so haben wir uns rangetastet über die einzelnen Beispiele. Also ich glaube, man kriegt einen guten Überblick. Es hat auf jeden Fall keine Anleitung zu sagen, okay, nach dem Rezept kannst du jetzt Aktien kaufen. Kann es ja auch gar nicht sein, weil wenn es das Rezept wäre, wird es der Markt verwenden und dann wäre es nicht mehr das Rezept. Aber ich glaube, gerade solche Dynamiken versteht man dann nach dem Buch ganz, ganz gut.
Okay, also das steht eigentlich auch eher so das Thema Education, Ausbildung oder Befähigung im Vordergrund.
Genau. Ja.
Okay, klasse. Noah, das war super spannend, bombastisch. Ich kann jedem nur empfehlen, sich vielleicht dein Buch mal anzugucken, auf jeden Fall in deinen Podcast reinzuhören. Ich habe das selber schon ein paar Mal gemacht. Also gerade für mich als VWler, ich habe ja alles nur so ein bisschen so aus übergeordneter Ebene im Blick. Wirklich sehr hilfreich, weil du wirklich sehr detailreich und sehr lebendig das Thema Aktien analysierst und den Menschen tatsächlich auch näher bringst. Ganz herzlichen Dank, dass du da warst.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat großen Spaß gemacht. Ich werde jetzt auch bei deinem Podcast nochmal mehr, bisschen mehr in die Folgen reinhören. Ja, unser Podcast ist ja deutlich kürzer, jeden Tag nur 12 Minuten. Gibt übrigens jetzt auch einen neuen langen Podcast von mir. Ja, der geht immer so 2,5-3 Stunden, wo wir so in eine Firma eintauchen. Carrytale heißt der, haben wir zuletzt Wirth gemacht. 3 Stunden über Wirth. Also wer nochmal ein bisschen tiefer eintauchen will, auch nicht nur Börse, teilweise auch familiengeführte Firmen, der wird da auch fündig.
Klasse, das hört sich auf jeden Fall gut an. Das werde ich selber auch nochmal mit aufnehmen. Vielen Dank dafür. Und ja, mir bleibt noch ein Fazit zu ziehen zu unserem Gespräch. Und ich würde es so formulieren, also das Thema Altersvorsorge ist extrem wichtig. Die staatliche Rente wird einfach nicht mehr ausreichen. Da haben wir nicht drüber gesprochen, aber das ist so, um den Lebensstandard, den man mal erreicht hat, zu halten. Und insofern sollte sich jeder mit Aktien, Börse, Kapitalmärkten auseinandersetzen. Dafür gibt es passende Informationsangebote. Wir haben heute von Noah einiges gehört, was er in petto hat. Und es gibt mittlerweile, das hat Noah eben auch gesagt, auch einfach umsetzbare und erfolgversprechende Strategien und Zugangsmöglichkeiten. Ich habe es mal so formuliert, man muss es nur tun. Und nochmal zurück auf unsere These, ohne Aktien wird schwer. Also Aktien sollte eine nennenswerte Rolle spielen in der Kapitalanlage. Ganz herzlichen Dank an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich, dass Sie bei dieser Folge dabei waren und freue mich auch, wenn Sie in rund 2 Wochen, wenn wir mit der nächsten Auflage online sind, auch wieder reinhören. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Ihr Carsten Moos.